Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Gleich in Inland Empire und David Lynchs Gehirngänge stürzen, eine kurze Werbung in eigener Sache. Uns und unser Podcast-Netzwerk Podriders findet ihr jetzt auch bei Patreon und Steady und die meisten wissen es ja, dort kann man eben unabhängige Formate ein bisschen unterstützen. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal drauf schaut. Jeder, der uns oder das Netzwerk unterstützt, bekommt exklusiven Zugang zu Bonusmaterial und Early Access zu den Episoden. Aber jetzt auf ins Inland Empire.
Who's the man in the green coat? It had something to do with the telling of time.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe der Projektion, den Kinogesprächen, und dieses Mal steigen wir hinab ins Inland Empire, einem der sperrigsten Filme von David Lynch. Also auch unter den Fans gilt der Film als einer der sperrigsten. Das ist gleichzeitig der letzte Film der LA-Trilogie und auch die letzte Episode unseres David Lynch-Specials eben über diese LA-Trilogie. Und da werden wir einsteigen. Bist du bereit, Markus?
Hallo Sebastian, und ich bin sehr bereit, ja.
Wir haben uns da heute wirklich was vorgenommen. Der Film dauert ja knapp 3 Stunden.
Ja. Yeah.
Er ist der verrätselste Film. Ich werde eine Sache gleich mal aus dem Weg räumen, und zwar die Inhaltszusammenfassung. Die ist bei dem Film wirklich nicht leicht zu geben. Deshalb werde ich etwas machen, was wir bisher noch nie gemacht haben. Ich lese einfach mal die Inhaltsangabe der DVD vor, weil jeder, der die gelesen hat oder nach den Film geguckt hat, denkt sich, okay, das ist nur die halbe Miete, die da beschrieben wird. Inland Empire. Nikki Grace, gespielt von Laura Dern, eine ehemals gefeierte Schauspielerin, wird für die Hauptrolle im neuen Film von Regisseur Kingsley Stewart, gespielt von Jeremy Irons, engagiert. Kurz vor Beginn der Dreharbeiten erfahren sie und ihr Co-Star Devin Burke, gespielt von Justin Theroux, dass der Film ein Remake ist. Er wurde vor einigen Jahren schon einmal gedreht, allerdings nie fertiggestellt, weil die beiden Hauptdarsteller vor Beendigung der Dreharbeiten zu Tode kamen. Immer mehr Rätsel umgeben Nikki, während sie in die Rolle von Susan Blue schlüpft und Fiktion und Realität, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander zu verschmelzen beginnen. Einerseits kann man sagen, diese Zusammenfassung trifft es. Andererseits kommen auch noch ganz viele andere abstruse Sachen vor, nämlich sprechende Hasen, Zeitsprünge, Türen, die zu ganz komischen Orten führen. Für David Lynch eigentlich ja nichts Überraschendes. Trotzdem ist dieser Film doch eine Spur komplizierter als Inland Empire, als Lost Highway oder Mulholland Drive. Wie ist es dir bei der ersten Sichtung des Films gegangen? Findest du den auch so sperrig?
Ja, also ich muss sagen, ich habe den Film zum ersten Mal im Kino gesehen und auf einer sehr großen Leinwand. ich war erstmal geschockt über etwas, was oft an dem Film auch kritisiert wird, nämlich, dass er diese sehr körnige Bildqualität hat. Er beginnt zwar mit diesen sehr stimmungsvollen und Film-Noir-artigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Plattenspielers, aber wenn dann Laura Dern tatsächlich zu sehen ist und auch zu ihrer Nachbarin, mit ihrer Nachbarin dann spricht, die da zu ihr an die Tür kommt, dann gibt es ja diese plötzlich diese körnigen, sehr flachen und zum Teil sogar unscharfen oder wechselhaften, wegen Autofokus, ne, Sony Digitalbilder, die damals nicht mal State of the Art waren, sondern das waren einfach mit einer simplen Endverbraucherkamera gedrehte Sachen. Und es leuchtete mir schon konzeptionell ein, dass David Lynch die Freiheit genoss, mit dieser einfachen Kamera zu drehen. Das Ganze übrigens wurde auch ein bisschen vorweggenommen von einem Film, der Nadja heißt, von Michael Almereyda, wo David Lynch mitspielt und den er, glaube ich, auch mitproduziert hat. Und dieser Film wurde teilweise mit einer Fisher-Price-Spielzeugkamera gedreht. Ja.
Das wusste
und
ich nicht.
Ich glaube, dass das ein bisschen so eine Auslöser war für das im Bewusstsein von David Lynch, dass er quasi Gefallen an dieser leichten Handhabbarkeit, der Spontanität, dem Improvisieren gefunden hat, was man ja heute mit dem iPhone in Kinoqualität eigentlich machen kann. Also man könnte heute den Film auf dem iPhone erheblich besser machen. Aber er sagt ja, dass ihn gerade diese flache Qualität auch fasziniert hätte dann. So, ich fand den Film sehr anstrengend. Ich hatte Kopfweh, nachdem ich den im Kino beendet hatte. Ich war unerfüllt in gewisser Weise. Der Film rundet sich zwar. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass der Film willkürlich ist. Das war ja eine weitere Kritik, die halte ich für eher unberechtigt. Aus rückwirkender Sicht, und ich habe den Film kürzlich mit meiner Lebensgefährtin nochmal gesehen, war ich sehr begeistert von diesem Film. Ich glaube, dass er gereift und gewachsen ist jetzt über die Jahre. Er ist ja tragischerweise auch die letzte Kinoproduktion gewesen, die David Lynch zustande gebracht hat. Danach war ja eigentlich nur Twin Peaks 3 dann quasi das großformatige nochmal, was er dann aber für Streaming-TV gemacht hat. Und die Ähnlichkeiten sind ein bisschen vorhanden zu dem Konzept. Ich finde eigentlich Inland Empire und Twin Peaks 3 mittlerweile die lynchigsten Werke, weil sie dieses Labyrinth enthalten, was sich bereits in seinen ganz frühen Filmen andeutet. Also das, was man noch so als halb audiovisuelle Kunst, also teilanimierte Bilder und sowas begreift. Und auch Eraserhead. Also ich denke, Eraserhead ist ein Film, der eine größere Rolle spielt für die neueren Filme, also für jetzt Inland Empire zum Beispiel auch, als für die tatsächlich direkt danach gedrehten, weil da ist zwar die Ähnlichkeit bei Elephant Man mit dem Schwarz-Weiß oder so, aber der ist ja viel geradliniger. Ne?
Und hat das deswegen, hat das mit der Freiheit zu tun? Also ich meine, Eraserhead ist in einer kompletten Freiheit über, ich glaube, 6-7 Jahre entstanden.
Ja, er ist mehrere Jahre. Ja.
Und auch bei Inland Empire, der Grund, warum er damit gedreht hat, ist, glaube ich, in erster Linie auch gewesen, weil keiner seine Filme zu dem Zeitpunkt mehr finanzieren wollte. Er hatte ja schon bei Mulholland Drive Probleme, die Kinoversion noch finanziert bekommen, wenn Canal Plus nicht eingesprungen wäre. Also mit so einer Kamera hatte er natürlich die Freiheit, unglaublich günstig und mit einem ganz kleinen Team zu drehen, also fast nur er die Schauspieler.
So hat er das ja auch begonnen. Also es ist, denke ich, ja bekannt, dass er mit Laura Dern angefangen hat zu improvisieren, sie quasi alleine erstmal gefilmt hat und aus dieser Improvisation heraus eigentlich die Filmidee sich konkretisiert hat und er dann quasi in Ergänzung dann diese anderen Dinge dazu entwickelt hat. Das leuchtet mir aber total ein, weil das ja etwas ist, was er mittlerweile auch propagiert, dass er sagt, angesichts der Corona-Lockdown-Situation, die ihn ja auch betraf, er ist in der Lage, quasi Kunst unter den Bedingungen jeweils zu machen, die sich ihm bieten, ja. Und wenn er halt keine Kamera zur Verfügung hat, dann malt er halt ein Bild. Und wenn er kein Bild malen kann, dann baut er halt eine Lampe. Also das ist jetzt ein wörtliches Zitat. Ja. Das sind alles Dinge, die in The Art Life, dem schönen Dokumentarfilm über ihn, auch deutlich werden. Da muss ich eben sagen, dass Inland Empire absolut Sinn macht. Also der ist typischer als die vergleichsweise geradlinigen Filmerzählungen, die er vorher gemacht hat.
Aber das haben ihn ja auch einige vorgeworfen. Einige haben ja, Kritiker schreiben, er sei selbstverliebt, er würde wieder nur Themen aufgreifen, die er in allen anderen Filmen schon aufgegriffen hat. Das kann man teilweise verstehen. Mhm. Es sind Ähnlichkeiten, aber genau das macht ihn ja zu einem dieser großen Regisseure. Er hat eine Obsession, die er verfolgt. Und bei Inland Empire kommen plötzlich alle, auch Medienkunst-Ideen, die er hat. Also beispielsweise die Hasen, über die wir sicherlich noch sprechen müssen, war ja vorher schon eine Webserie, die er gedreht hat,
ja,
die er dann dort mit einbaut. Die Verschachtelung der Themen bis hinein in seine bildende Kunst, die einen ähnlichen Bildkosmos bedient. All das kommt plötzlich in Inland Empire in einer Radikalität zu tragen, dass man das Gefühl hat, da kommt ein Künstler zu sich selbst.
Ja.
Und das kann man doof finden, aber ich finde, man sollte erstmal Respekt davor haben, dass er da mit einer Kamera loszieht und einen Film mit einfachsten Mitteln dreht, der auch noch so gut aufgeht, weil es in der Tat nicht so ist, als dass das einfach willkürlich zusammengestückelt ist. Ich glaube schon, dass die Dinge bei ihm größtenteils auch sehr kalkuliert sind, wie er sie dann zusammenbaut. Zumindest dann im Schnitt. Ja.
Also ich denke, der Vorteil ist, er hat eine innere Mythologie, der seine Filme verpflichtet sind von Beginn an, die aber immer mehr ins Zentrum der Inszenierung rückt. Also die stellt er nicht immer ins Zentrum. Mittlerweile steht sie im Zentrum. Das ist für viele zu viel, also das ist zu viel Lynch, aber es macht ihn umso radikaler. Die Wiederholung ist ein Grundprinzip, das natürlich in früheren Filmen schon auftaucht. Und wenn man sich das Gesamtwerk anguckt, und das ist ja zum Glück nicht so umfangreich, dass man das nicht im Blick behalten kann. Es gibt ja diese schöne Box auch von Blu-rays, die das ermöglichen, dass man die Filme von Anfang an nochmal sieht. Da fällt auf, dass er viele Motive immer und immer wieder in Varianten neu präsentiert. Und das scheint mir ein ganz wichtiger Schlüssel zum Verständnis dieses Films zu sein. Ich will auf einen Schriftsteller und Filmemacher zurückgehen, den ich vor vielen, ja vielleicht vor 15, 20 Jahren völlig obsessiv bewundert habe, und zwar Alain Robbe-Grillet. Das ist der Drehbuchautor von letztes Jahr in Marienbad und Romanautor. Er hat nicht umsonst einen Roman geschrieben, der Die Wiederholung heißt. Das war, ich glaube, sein letzter Roman sogar. Und der vertrat die These, dass es künstlerisch am fruchtbarsten ist, wenn man immer wieder um ein spezifisches Motiv kreist und dieses Motiv in immer neuen Varianten aus immer neuen Perspektiven akribisch genau beobachtet und beschreibt gewissermaßen. Und seine Filme bestehen aus permanenten zyklischen und ritualisierten Wiederholungen. Das ist in letztes Jahr in Marienbad eigentlich auch schon zu merken, obwohl der Film von René dann später inszeniert wurde und bei weitem nicht so sexuell aufgeladen ist, wie das im Drehbuch eigentlich gedacht war. Denn da sollte es ja wirklich um eine Vergewaltigung gehen. In dem Film ist aber die Wiederholung relativ deutlich. Und dieses Mäandern zwischen Motiven, die aber Leitmotive dann sind, die als Wiederholung und Variante das Immergleichen, die Wiederkehr auch des Gleichen dann erscheinen, das ist meiner Meinung nach der Schlüssel zum Verständnis von Inland Empire und auch von Twin Peaks dritte Staffel.
Bevor ich diese Idee der Wiederholung, die mir ja sehr, sehr wichtig ist, auf Inland Empire oder Tiefe einsteigen will, finde ich es schon nochmal interessant, was du gesagt hast, weil das in der Tat so ist, dass mit der dritten Staffel von Twin Peaks irgendwie die ganze Mythologie plötzlich offen liegt, dass ganz viele im Internet anfangen zu diskutieren, wo sich die Black Lodge wiederfindet, wo sich diese Aufteilung des Guten, Kampf gut gegen Böse wiederfindet. Also, dass die Theorie besteht, dass der Mystery Man in Lost Highway so wie Bob ein Dämon aus der Black Lodge sei, dem es einzig und allein darum geht, Lust aus dem Bösen oder aus dem Schaffen von Leid zu ziehen und so weiter. Das kann nerven, ich finde es aber total interessant und spannend, weil mich das immer fasziniert, wenn Künstler eben ihre Grundidee variieren und daran bleiben, weil ich den Vorwurf nicht verstehen kann, naja, das ist ja immer dasselbe, also es gibt es ja oft bei Musikern, naja, das hat man ja schon tausendmal gehört. Ich finde das interessant und faszinierend, weil das von so einer Kraft und von so einer Haltung zeugt, die man bei Lynch-Filmen, bei allen Filmen, auch wenn sie mal weniger gelungen sein mögen, spürt. Deswegen auch ich Dune zum Beispiel für einen großartigen Film halte, auch wenn er mich jetzt narrativ zum Beispiel manchmal fragend zurücklässt, finde ich ihn ästhetisch unglaublich schön.
Ja, und auch viele Bezüge, die später wieder auftauchen, sind dort vorinszeniert schon. Ne? Also die auch später irritieren. Also manchmal so eine rudimentäre Form der Spezialeffekte, die man für imperfekt hielt, die er später dieses aufkopierte oder überblendete bei den Gesichtern. Also ich will auf eine Sache eingehen, weil sie in Inland Empire am Schluss ja eine wichtige Rolle spielt, wenn dieser eine Mann sich als Dämon entpuppt, ne? Und dann quasi das Gesicht so sich verzerrt und so dämonisch verändert.
Das Gesicht
wird.
Von Laura Dern ist das.
Ach so, ja, sorry, Entschuldigung.
Ja, ja.
Aber genau, das erinnert extrem an die später in Twin Peaks 3 inszenierte Szene, wo die Mutter von Laura Palmer sich als Dämon entpuppt. Ne?
Und das Gesicht so wegklappt.
Ja,
oder
genau.
Das weiße Nichts, ja.
Und das sind solche Motive, die verständlich werden durch ihre Häufung. Und durch die Wiederholung, also die kreative Wiederholung, will ich mal sagen, nicht die monotone Wiederholung. Weil es gibt ja auch Leute, die immer wieder denselben Film inszenieren und die Variante missen lassen. Das ist ja bei ihm nicht der Fall, sondern er schafft neue Kontextualisierung. Und das, was du sagtest, also dass diese Dämonen aus der Black Lodge sich ja von dem Leiden ernähren, das wird ja auch noch bebildert von ihm mit diesem Maisbrei, Gambosia, den sie dann bereits in dem Film Twin Peaks Fire Walk With Me verzehren, ja, also wo das so in Nahaufnahmen gezeigt wird. Und das sind alles Motive und Verweise, genauso dieses, die Dämonen bewegen sich durch die elektrischen Leitungen, das sind Motive, die ja in Blue Velvet zum Beispiel sehr deutlich schon vorkommen und dann in Lost Highway sowieso und in
und auch in Inland Empire.
In Inland Empire ist das ganz wichtig,
die,
genau.
Die Lampe in dem Zimmer von Smitty, also in dem einen Set, in dem sie sich ja dann immer bewegt, in ihrer Wohnung. Ja. Also müssen wir gleich dann nochmal klären, wo das eigentlich liegt. Und der Dämon, der ja gängigerweise meist das Phantom gilt, ja einmal mit einer Glühlampe im Mund erscheint.
Genau, ja.
Also auch hier ist die Elektrizität ein Mittel der Reise. Aber interessanterweise fügt er ganz neue Portale hinzu, das Hineinbrennen eines Lochs in Seide zum Beispiel ist ein wesentliches Portal.
Durch das man dann in eine andere Dimension quasi blicken kann.
Ja, oder durch die Zeit reist.
Durch also die Zeit, in die Vergangenheit guckt, ja. Mhm.
Steigen wir doch mal ein auf die Wiederholungsebene bei Inland Empire. Weil der Film, alle Filme von Lynch haben eine Wiederholungsstruktur, also zumindest in der LA-Trilogie, wenn wir mal dabei bleiben und Twin Peaks mal auf die Seite schieben, weil das ein so großer Kosmos mittlerweile ist, der kaum zu bändigen ist in einer Folge, da müsste man speziell nochmal drüber sprechen. Es geht bei allen Filmen um Identität, Lost Highway, Mulholland Drive und Inland Empire. Es geht um Wiederholungsstrukturen, also dass ein Leben wiederholt wird in der Differenz, also in einer Variante. Es gibt aber eine Steigerung von Lost Highway, der noch relativ straight ist. Es gibt ein Figurenarsenal, das eigentlich konstant bleibt und ein bisschen variiert, aber eigentlich von Anfang an die gleichen Figuren in unterschiedlichen Räumen auftauchen. Das ändert sich dann in der Tat bei Mulholland Drive, wo es wesentlich mehr narrative Stränge gibt und auch mehr Nebenfiguren, die teilweise nur in der einen Welt auftauchen, manchmal doppeln, sich verdreifachen. Und bei Inland Empire, und das macht eine der großen Schwierigkeiten meiner Meinung nach aus, sind alle Grenzen aufgehoben. Also da hat man so viele Nebenstränge, auch medialer Art, dass es Einschläge von definitiv bildender Videokunst gibt. Die berühmte Sitcom-Persiflage, wo eben drei Hasen auftreten, zu Lachen aus der Konserve seltsame elliptische Sätze sprechen, die zentral sind für Inland Empire. Inland Empire wuchert immens, hat aber auch die größte Wiederholungsstruktur, weil sich ganz viel in dem Film wiederholt. Von Sätzen, die gesprochen werden, teilweise in Varianten, teilweise 1:1, Figuren, die sich wiederholen, verschieben, und Szenen, die sich wiederholen.
Man kann bei Inland Empire, man kann davon sprechen, dass er strukturiert ist wie eine musikalische Komposition. Er besteht ja grob aus drei Teilen. Also die erste Stunde ist die Sache über die Schauspielerin, der Film, das Remake, das gedreht wird. Dann gibt es einen Mittelteil, der 1,5 Stunden, also wirklich extrem lang ist und diese Dinge immer mehr verwebt und dann auch einen Handlungsstrang von Film im Film hat, der dann in Polen spielt. Mhm. Und dann gibt es nochmal eine Art Nachspiel, das um die 20 Minuten geht, das im Grunde einsetzt mit dem Tod, dem scheinbaren Tod von Laura Dern im Rahmen der Dreharbeiten, was dann aber auch wieder andere Auflösungen findet. Und was du sagst, ist absolut auffällig und richtig, dass nämlich diese Wiederholungsstruktur als Prinzip des Films doch relativ deutlich wird, wenn man den Film bis zum Schluss sieht und diese Rahmungen, die mehrfachen Rahmungen, also das Zurückkehren zu bestimmten Stationen, die man vorher schon kennengelernt hat, deutlich wird. Und das erweckte in mir den Eindruck, den ich leider nicht komplett nachweisen konnte. Aber es gibt in der Musik ja das Palindrom. Das ist eine Spiegelstruktur. Das Musikstück baut sich auf, ja, durch bestimmte Motive, die zur Mitte hin kulminieren und dann in umgekehrter Reihenfolge gespiegelt wieder zurückgeführt werden. Und dann ist quasi der Schluss ist dann wieder der Anfang, wenn man so will. Und diese Spiegelstruktur findet sich ungefähr in dem Film auch wieder. Ne? Also er kulminiert auf einer Weise in einem fast chaotischen Vermengen von Realitätsebenen, die sich nach und nach in einer Weise wieder auflösen, die nicht für jeden befriedigend sein wird, die aber durchaus einige der Fragen, die aufgeworfen werden, beantworten könnte.
Behalten wir mal diese These im Hinterkopf. Und versuchen nochmal eine Struktur reinzukriegen. Du hast jetzt die ersten 1,5 Stunden als relativ klar auf die Schauspielerin.
Eine Stunde. Mhm.
Oder die erste Stunde auf Nikki Grace, gespielt von Laura Dern, runtergebrochen. Damit aber zum Beispiel das ganze Intro, die ganze Geschichte, also die Schallplatte, die schon eingeführt wird, also ein mediales Bild, wo von einer mysteriösen Sendung, the longest playing radio play in the Baltic region, die Rede ist. Danach gibt es eine Szene, die scheinbar in Polen spielt, eine Prostituierte oder ein Liebespaar, wo die Gesichter verpixelt sind oder unscharf sind. Mhm. Verpixelt stimmt nicht, sind unscharf oder hinter so einer Wolke. Und danach kommen ja quasi die Hasen, davor aber eben eine der mysteriösesten Figuren, nämlich einer Frau, die nur von einer Decke bedeckt, sich selbst bedeckt, einen Fernseher schaut. Mhm. Ja. Und dort eben die Geschichte von Laura Dern, von Nikki Grace sich anguckt. Also durch einen Fernseher, die wie eine Art Portal dargestellt wird.
Ja.
Und ab dann kann man ja wirklich sagen, ist der Film erstmal relativ straight. Eine Schauspielerin kriegt zwar einen komischen Besuch von einer polnischen Nachbarin, das kann man erstmal auf die Seite schieben, fängt dann an, Proben zu lesen und irgendwann rafft sie es nicht mehr und kriegt die Ebene nicht mehr auseinander und kann nicht mehr unterscheiden, ob sie jetzt Nikki Grace oder eben Susan Blue ist, die Rolle in on High, wie heißt der Film?
Ja, oh Gott, ich hab's auch vergessen.
Oh. On High in Blue Tomorrows. Ja. Ob sie in dem Film steckt. Und das ist ja, er klingt ja erstmal wie so, okay, ja, das haben wir vorher schon gesehen. Das ist typisch Lynch, Identitätsverschiebungen. Und dann hast du vollkommen recht, dann verschiebt sich das so, dass noch eine dritte Ebene dazukommt und vielleicht sogar eine vierte Ebene. Mhm. Einmal, dass es um Polen geht, um eine Vergangenheit, die auch mit Nikis Mann zu tun hat, der nämlich Pole ist, wo es auch, ja, sehr unheimliche Szenen gibt. Und es gibt noch eine Ebene, dass man nicht mehr genau weiß, wird jetzt eigentlich die Vorgeschichte oder die Geschichte von Susan Blue erzählt, die aus sehr ärmlichen Verhältnissen eine Affäre mit einem reichen Mann beginnt, oder ist es auch die Vorgeschichte von Nikki, die ja scheinbar auch, wie das Gespräch der Nachbarin oder mit der Nachbarin nahelegt, auch einen anderen Weg gewählt hat und sich hochgeschlafen hat, indem sie diesen reichen Polen geheiratet hat und jetzt als, ja, Schauspielerin eigentlich ihren Hausfrauendasein geführt hat mit Bediensteten. Und jetzt, ihr Mann scheint das ja nicht so recht zu sein. Nicht nur, weil dort ein gut aussehender Co-Star wartet, sondern weil sie ja scheinbar unabhängig wird von ihm.
Ja.
Und man weiß nicht mehr so ganz genau, welche Geschichten werden erzählt. Und ist es für dich dann am Ende so, dass es zum Anfang zurückkehrt, weil das ja deine These wäre, dass es, also dass es, wie kehrt es zum Anfang zurück? Das wäre meine Frage. Kehrt es zeitlich zum Anfang zurück oder hat sich einfach nichts gelöst und man ist an derselben Grundproblematik angekommen?
Okay, das ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Das meinte ich natürlich nicht, dass es keinerlei Weiterbewegung gibt. Also im Sinne von Alain Robbe-Grillet, den ich ja erwähnte mit dem Modell der Wiederholung, okay, ist es natürlich so, und vielleicht sogar mit Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkehr desgleichen, das Gleiche ist nicht dasselbe. Und genauso ist es so, dass der die gleiche Situation wie zu Beginn, das sogenannte Lost Girl, das den Film im Fernsehen sieht, kommt am Schluss auch wieder. Aber dann kommt, ja, eben Nikki Grace in die Welt des Lost Girls und scheint mit ihr zu verschmelzen. Sie küssen sich, ja. So, und also die Idee wäre eher, da, also wenn du irgendwas anders siehst, widersprich mir
gerne. Ich bin vollkommen bei dir.
Aber die Idee ist die, dass natürlich die Wiederkehr der gleichen Situation nicht die Wiederkehr derselben, desselben Zustandes ist, sondern dass man hier durchaus eine Art spiralige Weiterentwicklung begreifen kann. Also quasi, dass man an derselben Stelle wieder herauskommt, die dann aber auf einer Ebene höher betreten wird. Und die dann es ermöglicht, dass zum Beispiel das Lost Girl sich aus der Bannung durch diese Film, das Filmerlebnis, das sie ja emotional total auffühlt. Man sieht das ja, sie heult ja dann auch. Es gibt ja mal eine Szene, wo man sie sieht, wie sie da ergriffen ist. Mhm. Und diese Verführungskraft des filmischen Konstruktes, dass sie quasi erstarren lässt, dass das dann aufgehoben scheint. Ich möchte übrigens hierbei sagen, das ist total wichtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das ja eine Kathodenröhre, also ein typischer alter Fernseher, ne, ja, auf dem, ja, sie, ja, das guckt. Und das ist ja auch ein rein elektronisch erzeugtes Bild im Gegensatz zu der Projektion, die eine Reflexion von Licht eigentlich ist. Also das Kinobild, wenn man das im Kino sieht, ist ein per se anderes Bild als das, was sie sieht, wenn man durch in die Kathodenstrahlröhre blickt.
Wo die Strahlen dann, da hat man ja auch eine Wiederholung.
Ja. Ja.
Desgleichen, wie du schon sagst, es ist eine, nicht eine Kopie, Wiederholung, ja, in deinem Sinne, und da strömt ja dann auch das Denken eines meiner liebsten Philosophen mit ein, nämlich Deleuze, der auch sagen würde, die Wiederholung produziert Differenzen,
ja,
Variationen des Gleichen.
Ja.
Das Lost Girl schaut in die Röhre, also schaut in einen Röhrenfernseher, und Nikki Grace oder Susan Blue gegen Ende des Films schaut sich ja auf der Leinwand an. Sie begutachtet, genau, ja, ihren eigenen Tod,
ja,
auf der Leinwand, weil Auch damit spielt der Film ja immer wieder, dass eine Szene beginnt und danach die Kamera zurückfährt und eine Filmkamera zu sehen ist, dass man danach erst begreift, dass eine Szene gar nicht real gewesen ist, trotzdem aber im Film unglaublich, also in der diegetischen Ebene, unglaublich reale Effekte erzielt. Aber wir haben es mit einem Fernseher am Anfang zu tun, durch den geguckt wird, und man hat es dann mit einer Leinwand zu tun. Und scheinbar geht es immer um bestimmte sich selbst beobachten oder eine Variante von sich selber beobachten. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die einzelnen Figuren Wiederholungen der anderen Figuren sind, aber immer verschoben. Also dass das Lost Girl in einer gewissen Art und Weise, da kommen wir vielleicht irgendwie dann noch näher drauf, wie genau, aber erstmal als These formuliert, das Lost Girl ist so das Zentrum des Films, die eingeschlossene Schuld. Und Nikki Grace und Susan Blue und dann auch alle anderen Prostituierten sind irgendwie Wiederholungen des gleichen Themas, um das der Film kreist.
In verschiedenen Varianten.
In verschiedenen Varianten. Also genauso die Männer. Also der Mann von Nikki Grace wird gespielt vom selben Schauspieler, der den Mann spielt in dem Film von Susan. Ist aber derselbe, der am Anfang auch bei dem Lost Girl am Ende dann der Vater des Kindes ist. Ja. Am Ende kommt es jetzt zu einer Wiedervereinigung der Familie. Mhm. Und ich fand eine Äußerung von Dietrich Dietrichsen total interessant. Und vielleicht hilft uns das ein bisschen, das zu strukturieren. Er hat geschrieben, in der Taz damals, ein recht hübscher Einfall, dass ein altes Drehbuch wie eines der alten Häuser sein soll, in denen der Wiederholungszwang spukt. Also dieses Gespenstische, die Wiederholung kommt da drin vor und das Gefangensein. Also Gespenster sind ja auch oft gefangen in ihren Spukschlössern und dass dieses Lost Girl irgendwie gefangen zu sein scheint, deutet sich ja auch am Ende an. Die Frage ist nur, wie puzzelt sich das natürlich zusammen und was ist das eigentliche Thema des Films? Wo will Lynch hin?
Ich würde an dieser Stelle vielleicht, deswegen hatte ich die Sache, das Fernsehbild, die Schallplatte, dass der Besuch des Kinos, sich selbst auf der Leinwand zu sehen, die ständige Wiederholung, der Film, der gedreht wird, ist ein Remake eines Films, der aber selbst nie zu Ende geführt wurde. Das Ganze spielt in Los Angeles. Es gibt einen Tod auf dem Hollywood Boulevard in der Sterngalerie der Stars. Das Blut der Figur, die Laura Dern spielt, fließt aus ihr auf diesen Stern. Ja? Ich weiß gar nicht, ich glaube, man sieht gar nicht, wessen Stern das ist. Aber es ist auf jeden Fall deutlich,
dass Dietrichsen schreibt das an einer Stelle. Ja. Es ist ich kriege den Namen nicht mehr hin, aber es ist eine Schauspielerin, die sich extrem gegen Prostitution eingesetzt hat und die immer gesagt hat, sie würde nie eine Rolle spielen, wo sie eine Prostituierte spielen würde. Prostitution ist ein großes Thema in dem Film.
Ja gut, aber wir sind bei all diesen Elementen, sind wir genau in dem Kosmos, der sich bei Lost Highway nur vage andeutet, der aber bei Mulholland Drive im Zentrum steht, nämlich der Mythos Hollywood, Los Angeles als die Stadt, die synonym ist mit Hollywood und quasi der Traumfabrik und die Traumfabrik, die zugleich eine Albtraumfabrik ist bei Lynch. Ne? Und auch der Ort, wo man, also wo er ja freiwillig lebt, also wo er hingezogen ist und sich offenbar auch wohlfühlt, ne? Als Künstler.
Ja, und die natürlich dann auf einer Metaebene im Inland Empire auch Geschichten benutzt, also Geschichten von echten Menschen, Schicksale, also bei dem ursprünglichen Film in Polen.
Ja.
So suggeriert der Film zumindest und das zeigt er auch, aber der Mythos ist ja, dass die Hauptdarsteller in dem Film, also in dem Film eine Affäre miteinander haben, aber auch in echten Affäre miteinander haben, die zum Tode geführt hat, Eifersucht. Yeah. Und das Ganze wiederholt sich ja jetzt wieder und wird ja auch teilweise durch den Bezug auf den Mythos ausgelöst, indem schon in diesem seltsamen, total überzeichneten, satirischen Interviewsituation, wo sie mit so einer komischen Talkshow Frau da rumsitzt und er sagt so, ja, sie sagt so, wie willst du denn quasi bei dir halten mit so einer hübschen Nebendarstellerin?
Ah ja, genau.
So, mhm. Oder Co-Star. Ja. Und darauf greift Hollywood zurück und macht natürlich daraus auch wieder eine Medienmaschinerie und benutzt Varianten von Geschichten von Frauen in, also der Untertitel ist ja A Woman in Trouble, also von Frauenfiguren, die immer wieder einen bestimmten Weg gehen. Also etwas, was scheinbar klischeehaft ist, sozialer Abstieg, man muss sich prostituieren.
Genau, Schauspielkunst und Prostitution ist ja sehr früh parallel geführt. Und er bezieht sich auf diesen Parallelisierungsmythos, dass Schauspiel auch Prostitution ist.
Also das habe ich auch das Gefühl, dass er den mitzieht, dass es um den auch geht, dass es aber auch gleichzeitig um diese relativ bekannte Dichotomie zwischen der Heiligen und der Hure geht.
Naja gut, klar. Das geht, glaube ich, damit einher. Also das ist damit verbunden. Ich glaube aber, es geht noch weiter. Ich habe ja selbst in dem Vortrag, den ich bei einer David-Lynch-Tagung machte, über die Topografie von L.A., die These aufgestellt, dass L.A. für Lynch eigentlich primär ein mythischer Ort ist. Also kein wirklich realer Ort, sondern allenfalls einer, in dem sich Mythos, Fiktion und Alltagsrealität permanent durchdringen. Und durch meine eigenen Erfahrungen in L.A. kann ich sagen, das kann man so sehen, speziell wenn man möglicherweise dort gar nicht aufgewachsen ist, sondern später dorthin kommt mit diesen ganzen Bildern im Kopf, die ja dort produziert wurden und die nicht mehr wegzudenken sind von dort, ne? Und das ist also im Grunde etwas, was er in Inland Empire deutlicher macht als in den anderen Filmen vorher. Und dass es ein mythischer Ort ist, der auch Mythen hervorbringt und der dazu führt, ähnlich wie Twin Peaks natürlich eine Stadt ist, die in der dritten Staffel übrigens ja kaum vorkommt. Es gibt ja nur relativ wenige Szenen im Vergleich zur 18-Stunden-Serie, die wirklich in Twin Peaks spielen. Mhm. Und stattdessen gibt es aber Szenen, die eben gerade in anderen, auch zum Teil mythisch aufgeladenen Orten spielen, wie New York City zum Beispiel oder Las Vegas, ne? Oder besser gesagt, es gibt eine, diese Spielerstadt, aber das ist Las Vegas, ne? In Twin Peaks 3.
Ja, das ist Las Vegas. Das ist Las Vegas.
Auf jeden Fall, das sind ja alles mythische Orte, ja, innerhalb der amerikanischen Mythologie auch. Und es gibt halt quasi neben Mulholland Drive ist Inland Empire der Film, der das am weitesten treibt, meiner Meinung nach. Und der Mythos ist geprägt durch die Wiederholung. Deswegen haben wir da wieder diesen Schlüssel.
Es wäre ja eine interessante Frage, aber wie das mit der Ästhetik dann zusammengeht. Mhm. Weil Mulholland Drive lebt ja ganz massiv von den Kinobildern, die er dann produziert. Obwohl es eigentlich eine Fernsehserie war, hat es ganz viel von so einem alten Hollywood-Charme.
Ja.
Mit der Entscheidung, auf einer DV-Kamera zu drehen, fällt das ja komplett weg. Also das heißt, der Film ist, ich würde ja dafür argumentieren, dass der Film trotzdem sehr, sehr schön ist. Wenn man sich darauf einlässt, produziert er unglaubliche Bilder und er schafft es, alles aus dieser Kamera rauszuholen, aber auf den ersten Blick ist er erstmal hässlich.
Ja, genau.
Er hat nicht die Größe. Er fängt auch L.A. und Hollywood überhaupt nicht so zentral ein, außer eben dann, wenn in der Todesszene auf dem Walk, wo sie über den Stern erbricht, Blut erbricht. Mhm. Ansonsten spielt der ja in Randbezirken, in den Grenzbereichen, in versifften Häusern. Also dieses Haus, in dem Sue oder wahrscheinlich auch Nikki früher gelebt hat. Das ist ja so eine Suburb-Gegend.
Ja, das ist vermutlich, also es wird ja nie gesagt, aber möglicherweise ist das Inland Empire. Denn soweit ich mich informiert habe, ich war nie dort. Aber das ist ein Ort, der wirklich so Vorortcharakter hat, wo Leute eben quasi leben, wenn sie in die Stadt pendeln müssen, weil sie sich in der Innenstadt keine Wohnung leisten können. Und genau das ist ja die Existenz auch, die hier beschrieben wird. Ja? Also der Barbecue-Grill ist quasi die Selbstdefinition in dem Fall noch, der im Garten steht. Und da gibt es ja dann auch quasi Unterschiede nochmal. Sie hat ja diesen Nachbarn, wenn ich mich richtig erinnere, wo sie dann auch einmal rübergeht mit diesem unheimlichen Haus.
Wo der grillt?
Nee, nichts mit Grill, sondern einfach dieses suburbane Haus. Sie hat doch ein Nachbarhaus, das so eigenartig verfallen ist, wo der Nachbar sich auch merkwürdig verhält. Also das ist ja auch so eine rätselhafte Szene eher.
Wo der die Glühbirne im
Mund hat. Ja, genau, der.
Genau, das ist ja der Dämon oder der,
ja.
Stimmt, sie ist bei dem Nachbarn, eine sehr rätselhafte Szene, aber es ist ja das genau. Phantom oder der Nachbar, der auch in einer komischen Szene auftritt als eine Art Medium und beängstigendes elektrifiziertes Medium.
Genau. Und das sind übrigens auch Szenen, die ja direkt aus Twin Peaks 3 stammen könnten. Ne? Weil da ähnliche Arrangements dann sind. Und was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass Lynch sich schon bewusst war, als er den Film Inland Empire benannte, möglicherweise war die Metapher, also quasi das Innere, ja, das Innenleben ins Zentrum zu stellen, war wahrscheinlich im Zentrum. Aber es gibt Aussagen, dass zum Beispiel Laura Dern aus Inland Empire kommt. Ich habe das nicht verifiziert. Ja, es kann sein, dass das nur ein Gerücht ist. Dass aber quasi dieses Haus tatsächlich dort sein könnte. Und es ist gibt auch diesen Verweis auf Pomona. Das ist, also quasi, da gibt es ja diese Geschichte von dieser Freundin oder Schwester aus Pomona. Und das muss auch diese Ecke sein von L.A. Also es ist immer noch mal jenseits des Valley alles.
Mit der blonden Perücke und
genau.
Dem Loch in der Scheidenwand, an dem sie sterben richtig. Wird. Sie wird noch einmal Sex haben und dann...
Ja.
Super absurde Geschichte, eine der Stränge, die man überhaupt nicht einordnen kann, außer über vielleicht ein bisschen Thema Gewalt gegen Frauen, was ja durchaus eine große Rolle spielt, aber um bei Inland Empire zu bleiben, ich habe schon das Gefühl, dass er ganz geschickt mit dieser Doppel, also sowohl mit der Metapher als auch mit dem realen Ort spielt und das finde ich interessant, wenn bei deinen Ausführungen ist mir das jetzt gerade so gekommen, zu sagen, einerseits geht's nach innen, in das innere Empire eines Drehbuchs oder einer Idee oder von Figuren, je nachdem, wie man den Film lesen will. Und gleichzeitig, um beim Inland Empire, beim realen Ort anzukommen, muss man in die Peripherie gehen, also ins Äußere, in die Randbezirke. Und das ist auch dann der Grund, warum er ästhetisch so gearbeitet hat, weil ihm geht's gar nicht um das Große, um das schicke Hollywood, um diese Idee, sondern ihm geht's um den Hintereingang. Es gibt ja dieses Zitat der Nachbarin, die erzählt ja diese zwei Geschichten. Einmal über den kleinen Jungen, der hinausgeht und in dem Moment, wo er durch die Tür geht, sich ein Doppelgänger herausbildet, der das Böse ist. Und dann sagt sie ja im Original, ich habe es mir extra aufgeschrieben, im Englischen sagt sie, "And the variation, a girl went out to play, lost in the marketplace." You see that, don't you?
Ja, Marketplace, klar, Hollywood.
Ja. Seen through the alley behind the marketplace, this is the way to the palace.
Ja.
Also, finde, das macht dann total Sinn, wenn man es aus der Perspektive betrachtet, das so zu interpretieren, zu sagen, der Marketplace ist natürlich dieser Markt, der Fleischmarkt, an dem man sich als Schauspieler, Schauspielerin hinbegeben muss.
Mhm.
Aber um nach oben zu kommen, muss man die Nebenwege gehen und muss wirklich Scheiße fressen auch. Und das heißt, einer der Nebenwege ist natürlich auch, nicht hinzugehen, zu glauben, man wohnt gleich am Strip oder in den Hills, sondern man muss nach Inland Empire. Und das Inland Empire ist diese Alley behind the Marketplace. Das ist diese also da ist ja sprichwörtlich die Alley behind the Marketplace. Hollywood ist der Marketplace und Inland Empire ist das dahinterliegende. Und er geht da rein und versucht eigentlich so eine Art Psychogramm von sehr, also in meinen Augen, du kannst mir widersprechen, sehr weibliches Psychogramm dieses Bildes zu zeichnen, dieser Spaltung zwischen dem Marketplace und dem Umweg, den man gehen muss.
Das wäre ja im Grunde fast eine sozialkritische Sicht auf das Hollywood-System, da wo eben Entertainment-Industrie und Prostitution auch wieder parallelisiert wird. Interessant finde ich, also ich teile das durchaus, diese Lesart. Interessant finde ich, wenn man die Variante mit dem Jungen betrachtet. Das bezieht sich ja auf das letale Double, den tödlichen Doppelgänger. Das ist eigentlich aus der Gothic Fiction ja ein Motiv. Also aus, oder Dostojewski ist der Doppelgänger zum Beispiel, ne? Oder in Filmen des Expressionismus, der Student von Prag, ne? Die Idee, dass der Doppelgänger eigentlich gefährlich ist oder böse ist, dass diese Abspaltung zwar genauso aussieht wie ich, aber eigentlich nur meine Abgründe verkörpert. Ja? Das sind Elemente, die Lynch eben aus etablierten Modellen nimmt und die ganz, und da sind wir schon wieder bei anderen, die ganz stark korrespondieren mit dem letzten, mit der letzten Folge der zweiten Staffel Twin Peaks und dann der langen Entwicklung, der Rückkehr von Cooper aus dem Jenseits quasi, um sich wieder mit dem bösen Double auf eine Weise zu vereinen, dass er vollständig wird, ja. Und weil diese Dichotomie im Grunde nicht lebbar ist, ja.
Also das sind ja für mich immer so magische Momente, dass man über Lynch spricht und man nimmt so ein Zitat aus Inland Empire, der ja wirklich Jahre vor der dritten Staffel gedreht wurde. Mhm. Und das passt so perfekt und man denkt sich, wie tickt dieser Mann eigentlich? Weil man eins zu eins diese Geschichte des A Little Boy Went Out to Play auf Cooper ziehen könnte. Und in dem Moment, wo er durch die Tür geht, der Black Lodge, also gibt es den bösen Geist, den Doppelgänger, den bösen Cooper. Also das ist, wie er von einer Idee zur nächsten Dinge weiterentwickelt, das finde ich wirklich,
das ist magisch. Das ist genau die innere Mythologie, also die buchstäbliche Vision du Monde, die Roland Barthes beim Autor feststellt. Also deswegen ist David Lynch tatsächlich ein klassischer Auteur.
Ja.
Und es ist sehr interessant, wenn man sich anguckt, wer hat denn vorher solche Modelle bedient? Und da ist man natürlich auch in Bereichen, die Lynchs Filmerfahrung möglicherweise entsprechen. Das hat man auf eine etwas harmlosere Weise mit Filmen wie 8,5 von Fellini, aber man hat es vor allem in Persona von Ingmar Bergman. Wenn du dran denkst, in Persona quasi angesichts des Schreckens der Welt verliert die Schauspielerin ihre Stimme. Sie wird dann zu einem Phantom auf der Leinwand und ihr Sohn versucht sie zu ertasten. Ja, dann gibt es ja dieses berühmte Bild, wo so sie auf dieser Wand projiziert ist. Dann ist es so, dass in der Mitte des Films verschmelzen diese beiden Frauen. Es gibt ja nur noch zwei Hauptdarsteller. Das ist absolut Mulholland Drive. Und es gibt die metamediale Selbstreflexion des Filmemachens, wenn mittendrin der Film reißt, ja, und also so durchschmort, und wenn am Ende tatsächlich die Kamera zurückfährt und das Kamerateam zu sehen ist, das hat Ingmar Bergman den 60ern gemacht. Und das ist ein weiterer Schlüssel. Also das ist im Grunde die Tradition, in der ein Film wie Inland Empire steht, ganz klar.
Und es geht ja auch bei Persona natürlich auch um die Erfahrung von Weiblichkeit.
Absolut.
Also die zwei Frauen, die scheinbar erstmal voneinander zu unterscheiden sind, nähern sich im Gespräch, in den Effekten, die ihre Gespräche ziehen, immer mehr aneinander an, dass sie fast die Rollen tauschen.
Ja.
Und so ähnlich ist es in einer radikalisierten und natürlich amerikanisierten Weise bei Inland Empire. Es gibt nämlich diese, für mich eine der Schlüsselszenen in Inland Empire ist die Szene, wo sie in diesen Raum betritt und diese ganzen anderen Frauen da sind, die scheinbar Prostituierte sind, die aber auf eine seltsame Art und Weise sehr affirmativ darüber reden und über Männer reden und ach, hast du den nicht auch gehabt? Und scheinbar reden sie über den gleichen Mann.
Ja.
ja, der ist immer, wenn er gekommen ist, dann hat er so komisch gezittert. Und sie sind aber irgendwie in dem Moment nicht Opfer. Und sie sagen zu ihr einen Satz, den ich mir auch rausgeschrieben habe, der dazu passt, auch zu der Persona passt. In the future. Und es passt auch nochmal zu Twin Peaks. Du wirst es gleich merken. In the future, you will be dreaming in a kind of sleep. When you open your eyes, someone familiar will be there. Mhm. So, bei Inland Empire ist the familiar, die Bekannte, ist natürlich the lost girl am yeah. Ende, wo sie die Augen aufmacht und sie sich umküssen. Sie küssen sich ja sogar noch.
Yeah.
Und damit ist der Film ja befriedet und am Ende tanzen ja nur Frauen. und die Prostituierten und die anderen Fabelwesen und Frauenfiguren tanzen und die Männer machen ja nur die Musik dazu.
Ja.
Und einer sägt ein Holzstück.
Ja, genau. Es hat was mit, wie heißt das? Es gibt ja die Holzfällerstätte bei ihm immer. Also,
ja, ja, und natürlich dann auch die, und es erinnert auch irgendwie in der ganzen Art und Weise an wie der aussieht, an die Holz, an die verbrannten Minenarbeiter mhm. oder so von Twin Peaks oder auch an den Raum. Ja. Gibt es nicht auch den Holzfäller in dem Raum überhalb der Tankstelle in
ja, Firewalk? Der wird ja gespielt sogar von Jürgen Prochnow, ne, in dem Film Firewalk with Me.
Ist das Jürgen Prochnow?
Ja, mit dem langen Bart.
Was du sagst.
Das ist Jürgen Prochnow, klar. Ich weiß es, ich habe ihn darauf angesprochen bei dem Interview, das ich mit ihm gemacht habe.
Was hat er dazu gesagt?
Nee, er hat. Nee. Ja, Jürgen Prochnow ist ein sehr reflektierter Schauspieler, der natürlich es extrem zu schätzen weiß, dass er mit David Lynch zum Beispiel gearbeitet hat und Teil dessen Mythologie geworden ist. Und wir haben kurz darüber gesprochen und er meinte, natürlich hat er keine Erklärung für seine Figur bekommen zu diesem Zeitpunkt. Aber er ist natürlich Teil dieses Raums, Teil dieser Präsenzen und dort essen sie dieses Gambosia. Dort ist auch wahrscheinlich Judy zu sehen. Die sieht nur aus wie ein kleines Äffchen in dem Fall, so in Schwarz-Weiß. Ist so ganz merkwürdig dargestellt.
Später wird Judy dann eine Teekanne.
Ja, also es ist auf jeden Fall es nimmt sehr viel vorweg, möglicherweise auch assoziativ, was später konkretisiert wurde. Ich will ja gar nicht, ich gehe ja nicht davon aus, dass er den Masterplan hatte, denn was man ja auch nicht überschätzen darf, gerade Twin Peaks ist ja von ihm und Mark Frost entwickelt. Mark Frost hat ja eigentlich auch die Mythologie von Twin Peaks dann erst ausformuliert. Und viele der Folgen sind ja auch nicht von Lynch gedreht, ne? Also das heißt, die Kontrolle ist nicht so weitgehend, wie man das gerne hätte, um eben von so einem Universum zu sprechen. Das möchte ich hier mal offiziell bekannt geben. Nicht, dass wir noch als Romantiker dann kritisiert werden. sondern es ist eher so, dass interessant ist, wie er das wieder aufnimmt und wie er das zu Ende führt und verknüpft, ne? Und das finde ich bemerkenswert. Und da ist eben Inland Empire der Film, der am meisten diese Elemente zusammenbringt aus vorangehenden Filmen und am explizitesten eine Reflexion der Filmkunst und ihrer Medialität leistet in Verbindung mit der Auflösung von Identität und Neukonstruktion von Identitäten.
Er kennt keine Sackgasse. Ich glaube, das ist so eine Formulierung, die man verwenden kann. Für ihn gibt es Er hat keinen Masterplan, das glaube ich auch. Er macht Dinge und dann guckt er sich an, was die Dinge mit ihm machen.
Ja.
Und findet Lösungen dafür, um es zu intensivieren, narrativ weiter zu stricken oder Umwege zu finden, um es dann doch irgendwie einzuordnen, weil die Dinge bei ihm doch sehr, sehr gut funktionieren. Also es zeigt sich zum Beispiel, eine der rätselhaftesten Sätze in Inland Empire ist ja dieser Satz, ist es 9.45 Uhr oder ist es Mitternacht, so ungefähr in die Richtung geht das. Also immer wieder diese Überlegung. Und das ist genau der Zeitabstand zwischen L.A., zwischen dem Inland Empire und Polen, zwischen Lodz und dem Inland Empire. Während es quasi im Inland Empire Mitternacht ist, ist es in Polen 9.45 Uhr und andersherum. Damit spielt das heißt, es spielt sich etwas Gleiches ab, aber unter anderen zeitlichen Bedingungen zum Beispiel. Mhm. Und genau diese zeitlichen Restriktionen, all die Dinge, mit denen wir eigentlich unsere Identitäten kartografieren oder eingrenzen, die löst er auf in so ein Delirium und stellt alles auf die gleiche Ebene. Ich will gar nicht so tief darauf eingehen, aber solche Ideen finden sich beispielsweise bei Philosophen wie Deleuze, die sagen, um es jetzt einfach auszudrücken, alles ist irgendwie in der Welt, aber nicht alles ist immer aktualisiert. Das bedeutet, selbst die Idee des Ottomotors, die Möglichkeit, den zu erfinden, gab es schon in der Steinzeit, aber es war nicht aktualisiert. Die Idee des Stroms, die Idee des elektrischen Lichtes, all die Dinge sind immer schon da und es gibt so etwas, wo alles auf derselben Ebene ist, aber sich trotzdem unterscheidet. Und so ähnlich, glaube ich, lässt sich auch der mittlere Teil bei Inland Empire beschreiben. Alles unterscheidet sich, aber ist trotzdem auf derselben Ebene. Es ist möglich, von innerhalb von einem Bild zum anderen in Polen und dann wieder in Amerika zu sein. Ja. Und trotzdem ist es der ähnliche Intensitätsraum oder ein Raum, der irgendwie mit Schicksal von Weiblichkeit zu tun hat. Also es ist erlaubt für den Mann, zu den Prostituierten zu gehen. Es ist aber nicht erlaubt für die Frau, eine Affäre mit dem anderen Mann zu haben. Das wird sofort sanktioniert. Und das findet sich ja immer und immer wieder auch in dem Monolog von Laura Dern, den sie diesem seltsamen fast schon, heißt ja auch Mr. K, also als wäre es aus Kafkas Roman Der Prozess entsprungen, dieser stumme, bebrillte Bürokrat, der da sitzt und eigentlich nichts macht. Und sie erzählt diese Geschichten, wie sie sich gegenüber gewalttätigen Männern wehrt. Also irgendwie, sie hat ihm so in die Eier getreten, dass sie ihm die oben wieder rausgekommen sind. Also sie vergewaltigen wollte und so. Und ich habe schon das Gefühl, es geht ihm um verschiedene und trotzdem ähnliche, gleiche Varianten des Missbrauchs von Weiblichkeit bis hin eben zum narrativen Missbrauch, dass eine Figur immer und immer und immer wieder missbraucht wird in einem Film, bis sie von der Hauptfigur befreit wird. Mhm.
Was auch wieder eine Verbindung zum Schicksal von Laura Palmer ist, ne?
Wie meinst du das genau?
Also ein Missbrauchsopfer ist, das aber quasi den Missbrauch zyklisch wiederholt und sich selbst quasi ermächtigt, indem sie das versucht zu organisieren sogar, ne? Das ist also ein Thema, das ihn beschäftigt, will ich damit nur sagen. Und das ist natürlich auch, was die Figuren aus Lost Highway betrifft, die weiblichen Figuren.
Ja.
Und also es ist immer, es geht um diese Machtverhältnisse und Missbrauchsstrukturen. Und ich denke, ja, das ist vermutlich auch ein unterschätztes Thema bei ihm. Das andere ist eben diese Auflösung verlässlicher Zeitlichkeit. Und das ist ganz interessant, weil wenn man über Film und Zeit nachdenkt, gut, man kann dann auf verschiedene Leute kommen, aber einer aktuell wäre Christopher Nolan. Und das ist ja jemand, der sehr intensiv in der Verschachtelung von Zeit befasst ist, ne? Und das Interessante ist, dass Nolan im Gegensatz zu David Lynch aber fast mathematisch vorzugehen plant. Also er schafft Pläne, man kann die Zeitstrukturen, also er hat das ja selbst vorgeführt von Memento zum Beispiel, mit so einer Kurve darstellen, wo sich zwischendrin Verbindungen schaffen lassen und die kulminiert dann an einem Punkt, an so einem Umschlagspunkt. Das ist sehr interessant, weil es ein bisschen was mit der Philosophie der Zeitlichkeit von Heidegger in Sein und Zeit zu tun hat, nämlich diese Idee, dass es natürlich Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft gibt, aber dass das eine ohne das andere nicht denkbar ist und dass der Moment, an dem das deutlich wird, in dem nämlich die Zukunft sich in der Vergangenheit abbildet oder in der Gegenwart, das nennt Heidegger ja die Ekstasen der Zeitlichkeit. Und das aus sich herausstehen von Zeit in dem Moment. Und das ist aber, glaube ich, wieder eine Verbindung, die David Lynchs Umgang mit Zeit und Dimensionsebenen klar macht. Denn ihn interessieren genau diese Momente, in denen solche Bezüge deutlich werden. Also wie du das sagtest, dass das Blicken durch ein durchschmortes Objekt in die Vergangenheit, die
wo dann die Frage aufkommt, ist das überhaupt eine Vergangenheit oder ist es eine Fiktion? Und David Lynchs Filme sind deswegen komplexer als zum Beispiel Nolans, weil sie diese zusätzliche Ebene der Hinterfragung von Realitätsstatus haben. Also es ist nicht per se Existenz, sondern es ist auch Imagination.
Jetzt machst du es mir ganz schwer, darauf zu antworten, weil ich gleich drei Gedanken habe. Okay. Eine direkte Antwort.
Aber das macht doch schon Sinn für dich. Das wäre jetzt erstmal, weil ich hatte jetzt
zwei. Total, das macht total Sinn für mich. Allgemeinste Antwort, glaube ich, auf Nolan und den Unterschied zu Lynch. Ich glaube, während Nolan immer noch in der Repräsentationslogik von Zeit bleibt, weil er mathematisch vorgeht, also die Zeit lässt sich immer noch in irgendetwas repräsentieren, das löst Lynch auf. Also Lynch ist wesentlich näher beispielsweise an jemanden wie Deleuze, als Nolan, der darüber müsste man dann reden, wie nah der dann an so etwas ist. Aber die Zeit wird bei Nolan schon noch immer irgendwie gespiegelt und nicht so durcheinander gebracht. Er reflektiert sie aber auf jeden Fall. Mhm. Da ist Lynch radikaler. Die Sache mit dem durch ein Stoff gebranntes Loch blicken, da habe ich noch zwei Gedanken gerade gehabt, weil du das so schön formuliert hast. Man weiß ja nicht, ist das in die Zukunft blicken oder ist das Fiktion? Man könnte sogar sagen, ist das in eine Vergangenheit blicken, die mal Zukunft war. Also man kann bei Lynch die Zeitstrukturen so durcheinander wirbeln, dass man gar nicht mehr weiß, auf welcher Ebene man sich bewegt. Und es ist aber interessant, dass es trotzdem immer sehr über Material gedacht wird. Also das heißt, das grieselige Bild des Fernsehers in Polen ist des Röhrenfernsehers zeigt, verortet das ganz genau natürlich in Polen und auch, dass es nicht Gegenwart sein darf. Und das Loch in ein Seidenkleidungsstück gebrannt wird, ist super interessant, weil die Seide natürlich ein sehr weiblicher Stoff ist. Es gibt kaum Männerkleidungsstücke in Seide. Es gibt manchmal vielleicht das Innenfutter aus Seide oder eine Krawatte aus Seide, aber wirklich ein ganzes Kleidungsstück aus Seide nicht, sodass man sagen kann, die Seide ist eher ein Stoff der Verführung, sehr weich, sehr, sehr sanft. Das heißt, er speichert bestimmte sexuelle, also Räume, Konnotation, Körperlichkeit auf. Das fand ich irgendwie interessant, zumindest drüber nachzudenken, zu spekulieren, dass das nicht willkürlich ein Seidenstück ist. Und es ist interessant, dass sie sagen, du musst ein Loch in ein Seidenstück brennen und seine Uhr um das Handgelenk legen. Und das, finde ich, ist so eine clevere oder Allegorie auf Prostitution, weil der Mann erkauft sich Zeit bei einer Frau. Nicht nur Zeit, aber natürlich Zeit. Das ist zeitlich begrenzt. Ja, und er muss, sie muss seine Uhr tragen und die läuft dann rückwärts, als müssten sie durch eine bestimmte Form des Verkaufens, des Marketplaces hindurch blicken, um zu Variationen der Identität zu kommen, die es zu überwinden gilt, gemeinsam dann in einem Tanz. Und Das finde ich so ein Zeichen dafür, dass es bei Lynch eben nicht so willkürlich ist. Ah ja, ich mache jetzt irgendwas Abgefahrenes, Zigarette, Seide, Loch reinbrennen, fertig. Sondern dass er sehr, sehr genau über Materialität nachdenkt.
Ja gut, aber das macht ihn ja auch als bildenden Künstler aus. Ich meine, seine ganzen Werke, also wenn man mal eine Ausstellung von ihm gesehen hat, und das kann ich auch nur empfehlen, da ist es ja so, dass er sehr stark mit Texturen und physischen Materialien arbeitet und auch Mixed-Media-Werke produziert. Also meine Lieblingssachen sind ja so seine Animal Kits, so Bausätze, wo er tote Tiere auseinander nimmt und die dann als Einzelteile beschriftet, sodass man sie wieder zusammensetzen kann. Das sind natürlich Materialwerke, also Reliefs und Collagen und so weiter. Und das spiegelt sich in seiner Filmkunst wieder. Und es ist auch ein Zeichen für seine Komplexität als Künstler, dass er die filmische Materialität mitdenkt und deswegen dann die Textur von Bildstruktur mit thematisiert. Also das grisselige Videobild und das körnige Filmbild und das scharfe Filmbild. Also all diese Elemente sind Reflexionen über die Medialität des Kinos. und auch über die Funktionsweise. Und das finde ich, ja, ist eigentlich immer noch auch relativ, also klar, Lynch ist schon viel diskutiert, aber da ist das Ende noch nicht erreicht, meiner Meinung nach.
Also da würde ich auch sagen, ich finde, ja, Lynch ist viel diskutiert, er ist aber hauptsächlich auch aus so einer Psychoanalyse diskutiert, ja. Hauptsächlich auch immer narrativ, also die Form, auch zum Beispiel in Bezug auf das, was du gesagt hast zu diesen Kids, also diesen, der Fisch, der auseinandermontiert ist, der sich ja dann eben nicht mehr zusammensetzen lässt, das ist ja der Witz, dass du plötzlich, du zerlegst etwas.
Dekonstruktion?
Es ist eine Dekonstruktion, was er eigentlich vollführt. Ja. Und auch der Bezug zu ihm, zur Postmoderne, zu sagen, wie viel Denken und wie viel Philosophie da drin ist, ohne dass er das wahrscheinlich alles gelesen hat oder rezipiert hat, das ist beeindruckend. Ich glaube, zu ihm kann man wahnsinnig viel machen, zumal ja Inland Empire so gut wie unbesprochen ist, immer noch. Und das hast du in dieser Episode auch nochmal auf den Punkt gebracht, mit der dritten Staffel Twin Peaks so rückblickend sich das ganze Werk nochmal komplett anders auffächert, bis hin, dass man dort Motive findet, als du gesagt hast, diese Idee der Gewalt gegen Frauen. Denk an Wild at Heart, die Szene von
Willem
Dafoe und Laura Dern.
Und auch ihre Missbrauchsgeschichte mit dem Onkel.
Ne? Stimmt.
Und dann haben wir natürlich die Szenen mit Dorothy in Blue Velvet. Ne?
Also das ist ein Thema, das sich total durchzieht. Und da finde ich, es wird es sehr schnell auf solche Sachen wie Ödipales Dreieck, es wird sehr schnell auf so eine psychoanalytische Lesart runtergebrochen. Und ich glaube, da steckt wesentlich mehr. Also man muss diese Filme zum Wuchern bringen. Mhm. Ich glaube, dass wir damit fast sogar rausgehen könnten, weil jetzt zu sagen, wir könnten Inland Empire irgendwie bändigen in einer Episode, ist absurd, weil dieser Film...
Man sollte das auch gar nicht. Ich finde, Inland Empire, das wäre, um mit Deleuze und Guattari zu denken, das wäre ein Rhizom von einem Film. Es ist ein Film, der auch innerhalb eines Geflechts verortet ist, was das Gesamtwerk von David Lynch ist, das wiederum in einem anderen, größeren Kontext verortet ist von Filmkunst. Und irgendwo verbindet dann irgendeine Wurzel, wie ich das ja versucht habe darzustellen, ein Film wie Persona mit einem Film wie Inland Empire. Aber das erfordert auch nicht die endgültige Lösung. Ja? Also das wäre tatsächlich vermessen und auch nicht im Sinne des Werkes. Das Werk will entschlüsselt werden bis zu einem Punkt, wo sich komplett neue Fragen auftun, die sich dann aber wieder nicht beantworten lassen. Und genau das ist aber der Punkt, dass man im Nachhinein versteht, wie komplex eigentlich das Gesamtwerk von David Lynch ist. Das ist nämlich etwas, was, glaube ich, bei einigen Regisseuren, David Cronenberg ist ein weiterer Fall, wo man das so sehen muss. David Cronenbergs Filme wirken ja wesentlich simpler eigentlich. Aber wenn man sie als Gesamtwerk betrachtet, dann entfaltet sich etwas, was auch wiederum eine Vision du Monde darstellt, die eine innere Mythologie hat, also die Idee des neuen Fleisches, die Idee des Creative Cancer, die auf unterschiedlichsten Ebenen durchgespielt wird. Die Idee des Unbewussten, der Psychoanalyse und so weiter. Also das ist bei David Cronenberg zum Beispiel etwas, was dann einen Film wie Map to the Stars total klar macht, warum gibt es diesen Film und was hat er eigentlich mit Crash zu tun und was hat das alles mit Videodrome zu tun. Und bei David Lynch ist es auch so, wie du sagtest, der Film Dune ist erstmal ein Fremdkörper in seinem Oeuvre. Aber wenn man ihn auf der Art und Weise, wie er inszeniert ist, betrachtet und auf die Art und Weise, was David Lynch hineingebracht hat, was nicht im Roman ist, also die Elemente, alleine die Szene mit dem Herzstecker und dem, also dem Ekelerregenden, dem Abjekten, das der Baron Harkonnen verkörpert, das ist etwas, das total Lynch ist eben und die Art und Weise, wie die diese Navigatoren dargestellt werden und wie hier so zusammenkopierte Einstellungen etwas ergeben, was später in der Darstellung des Bösen in Twin Peaks Staffel 3 eine Rolle spielt, dann hat man plötzlich dieselben Motive und denkt, wow, das könnte jetzt wirklich ein Outtake aus Dune sein. Und die Art und Weise, wie die Kreaturen dargestellt werden, das ist alles von Eraserhead bis zu den letzten Sachen, hat das eine Kontinuität, die begreift man aber jetzt erst. Und das ist eigentlich die Größe. Das ist die Größe dieses Regisseurs. Das ist kein One-Film-Wonder, sondern es ist jemand, der etwas sich kontinuierlich erschlossen hat. Ja. Und uns die Chance gibt, das zu entdecken. Und ich hoffe, dass wir das eben mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die es ja gibt, was uns sehr freut und auch hoffentlich in Zukunft, so ein bisschen dazu einlädt oder verführt dazu, also das mitzudenken und mitzuleben.
Ja, und sich auch freier und mit einer Offenheit an die Filme heranzuwagen. Ich würde ja so weit gehen, dass in der Rezeption von Film, wenn man das betrachtet mit oder vergleicht mit der Rezeption von bildender Kunst, von großen Werken, wenn man sich anguckt, wie in der Kunstgeschichte über Van Gogh geschrieben wird oder so, dass es da einen anderen Umgang mit zum Beispiel dieser Wiederholungsstruktur geht. Mhm. Ja. Also eine Offenheit damit, dass der Maler sich immer wieder versucht, an etwas heranzuwagen, aus unterschiedlichen Perspektiven, mit unterschiedlichen Maltechniken. Da merkt man, der Strich hat sich verändert. Im Film, das geht nicht für alle, das gilt auch nicht für die komplette Filmwissenschaft. Das weißt du besser als ich. Aber es gibt die Tendenz dann auch in der Filmkritik, beim Kino und beim Film alles über die Narrative, über das Narrativ, über die Erzählung zu stülpen oder darüber zu denken. Mhm. Aber diese mythologischen Ebenen bei Lynch, die Form, die Materialität, wie sich jemand auch daran abarbeitet, ohne unbedingt neue Narrative zu stricken, aber in diesem Feld durchaus neue Perspektiven einzunehmen, dass das manchmal unter den Tisch fällt. Mhm. Also wahrscheinlich sogar noch bei Filmkritikern mehr als bei Filmwissenschaftlern. Mhm. Was mich manchmal extrem frustriert, weil ich finde, dass Lynch einer der ganz, ganz großen Regisseure ist, das Cronenberg erwähnt, und das sind, und ich glaube, da lassen sich noch einige finden, die wie manisch sich an einer Idee abarbeiten. Das jüngste Beispiel, der ja immer in Kritik gerät, die letzte Kritik an der Serie von Nicholas Winding Refn am Spiegel war ja, ach ja, er verfilmt jetzt zum 100. Mal seine Fetische. Und ich denke mir, ja, aber genau das ist so großartig. Genau das macht diesen Regisseur zu einem der interessantesten und spannendsten, auch in den Filmen, in denen er scheitert, weil er sich an etwas abarbeitet und nicht einfach nur eine Geschichte erzählen will, sondern in dem Gesamtkunstwerk Film versucht, einen Ausdruck zu generieren.
Ja, und auch seine eigene Position damit ja auch verfestigt und seine eigenen seduktiven Strategien entwickelt, weil das ist ja das Ziel, nicht nur das darzustellen, die Obsessionen darzustellen, sondern sie auch zu vermitteln und dem Publikum auf eine Weise nahe zu bringen, dass es die auch sehen möchte und wiedersehen möchte und sie einzuladen an diesem Zirkel der ewigen Wiederkehr dieser Motive, wie wir es ja vorhin auch mehr oder weniger diskutiert hatten, teilzunehmen, dieses Zirkels zu werden, ja. Und das ist auch der Grund, warum ich ja immer noch nach 15 Jahren so überzeugt von dieser Idee der Seduktion als einem Schlüssel zum Verstehen von Filmkunst bin. Ich denke, Film ist ein Medium der Verführung auf ganz komplexen und ganz subtilen Ebenen. Und bei David Lynch, bei Refn, bei Cronenberg, auch bei Bergman lässt sich das nachweisen. Und es lässt sich eben in dieser kreativen Varianz und Wiederholung vor allem nachweisen. Und da denke ich, kann man tatsächlich neu ansetzen und wieder ansetzen und weiterkommen. Ja. Und wenn man wirklich sich für Filmkunst interessiert, aber wie du das ja sagtest, ich meine, nicht jeder interessiert sich für Film als Kunst oder Filmkunst. Manche Leute benutzen Film, manche Leute nehmen Film als Vorwand, um davon ausgehend irgendwas anderes zu erklären, und manche Leute interessieren sich überhaupt nicht für Filme und reden trotzdem drüber. Aber das ist natürlich das Uninteressanteste. Auf jeden Fall, das denke ich, das haben wir auch jetzt gemacht. Also wir haben darüber gesprochen, über die Vereinnahmungsstrategien, über die Modelle, die Strategien, die Lynch über mehrere Filme entwickelt hat, über eine ganze Box von Blu-rays, die man mittlerweile schön neu sichten kann. Und er verweigert sich natürlich der hermeneutischen Lesart, der Interpretation seiner Filme auf eine verbindliche Weise. Er erklärt die Dinge nicht und so weiter. Aber das ist ja genau der Punkt, weil er ja andere Strategien entwickelt hat. Und wir haben uns denen jetzt punktuell angenähert. Aber es ist noch genug Raum für unser Publikum, diese Filme für sich neu zu entdecken. Und damit würde ich wirklich das auf die positivste Weise zurück und weitergeben an unser an unsere Zuhörerschaft.
Weil es aber jetzt die letzte Episode zu David Lynch, vielleicht werden wir irgendwann mal noch ein Thema finden, sicherlich, aber es ist erstmal der Abschluss der Trilogie.
Ja.
Vielleicht mit folgender Frage rauszugehen. Lynch ist schon ein, in meinen Augen, ein einzigartiger Regisseur. Es gibt nicht viele, die, wo man sich anders gefragt, nochmal anders formuliert. Siehst du jemanden, der in die Fußstapfen von ihm tritt, der es geschafft hat, einen lynchesken Film zu drehen? Weil lynchesk ist ja so wie kafkaesk ein Adjektiv geworden, mit dem wir gerne Filme beschreiben, aber meistens ja eher als Beleidigung, dass wir das nicht als so gelungen sehen. Ist das wirklich so eine subjektive Art, die nur Lynch hinbekommt?
Also ich muss sagen, es gibt ja zwei Regisseure, die explizit versucht haben, lynchige Filme zu drehen, nämlich Refn mit 4X und Denis Villeneuve mit Enemy. Und das sind ja bezeichnenderweise mit ihre schwächeren Filme. Und zwar vielleicht, jetzt sind das keine schlechten oder schwachen Filme per se, aber es sind die Filme, die in ihrem Oeuvre als eher schwächere Varianten von Themen dastehen. Und ich glaube, erstmal ist es nicht nötig, weil es gibt ja Lynch, und es ist auch nicht möglich, sich wirklich, weil das, was ihn ausmacht, haben wir ja jetzt erschlossen. Das ist ein langsam und mühsam aufgebautes Instrumentarium an Stilismen und an Mythologie, an einer eigenen Mythologie. Und insofern ist er ebenso singulär, wie das Antonioni ist, wie das Bergman ist oder war. Und da muss ich sagen, sehe ich auch nicht die Notwendigkeit, ja, dass das tatsächlich anders aufgegriffen wird. Es gibt aber was anderes. Man müsste jetzt mal überlegen, was macht ihn denn aus, und gibt es etwas, was mit anderen Mitteln eine vergleichbare Wirkung hat? Und da muss ich sagen, es gibt zum Beispiel die Idee des Unheimlichen bei ihm, ja, das Uncanny oder das Eerie, das eben, worüber ja Mark Fisher auch spricht. Und dann müsste man überlegen, ob es nicht Filme gibt, die auf eine eigene Weise eine vergleichbare Form des Unheimlichen produzieren. Und da muss ich sagen, gibt es Momente in Filmen von Claire Denis zum Beispiel, die wir ja auch schon erwähnten, die tatsächlich so eine Unheimlichkeit erzeugen können, ohne dass sie vergleichbare Mittel verwenden. Also ich würde wirklich das als anstrebenswerter und interessanter sehen, als zu sagen, hey, ich nehme jetzt einfach diese Drones und das Chiaroscuro-Licht, also dieses Diffuse, und nehme bestimmte Schauspieltypen und lass die bestimmte Sachen reden, wirre. Ja, das sieht dann mal kurz nach Lynch aus, aber das ist halt genau das Problem. Es ist es halt nicht. Es hat nicht die Substanz, und die würde ich ihm ja schon zutrauen.
Ich bin da vollkommen bei dir. Es liegt an dieser fehlenden Mythologie. Es ist aber insofern interessant, als dass beispielsweise, wenn man sich auf bestimmte Eigenheiten von Antonioni bezieht oder Fassbinder wird das meistens gelobt und wird gesagt, oh ja, da sieht man so Elemente von Fassbinder drin, ist ja toll. Mhm. Und genau bei Lynch funktioniert das nicht. Und das ist besonders, das macht ihn besonders aus, weil seine Filme so idiosynkratisch sind, so bei ihm selbst beginnend, dass man sie eigentlich nicht kopieren kann. Insofern haben wir aber eine schöne Fluchtlinie oder eine Linie zum Nachdenken angeregt, nämlich wo finden sich ähnliche Regisseurinnen und Regisseure, die eine ähnliche Mythologie haben, auf vielleicht die gleichen Ideen verfolgen wie er, aber eben andere Mittel benutzen. Und ich glaube, Claire Denis ist eine ganz gute Spur, die man verfolgen kann. Damit könnten wir erstmal enden und auch vielleicht die Frage nach draußen spielen, welche Regisseurinnen und Regisseure spielen in so einer ähnlichen Liga oder spielen mit ähnlichen Mitteln. Das wäre ja mal interessant. Vielleicht bekommen wir da ja ein bisschen Feedback. Ansonsten ist das für mich jetzt erstmal für Inland Empire zu Inland Empire erschöpft für die heutige Episode. Nicht, dass wir da irgendwie man könnte jetzt noch fünf Stunden reden.
Nee, also ich glaube, wir müssen jetzt zum Ende kommen, aber es wird kein endgültiges sein.
Wir haben nicht über die Hasen gesprochen, verdammt nochmal.
Aber wir haben sie schon erwähnt, weil in der Episode zu Mulholland Drive wurde schon erwähnt, dass Naomi Watts und Laura Herring diese Hasen hier spielen.
Das wird uns um die Ohren fliegen, ich sage es dir.
Dass wir nicht die Hasen geklärt haben.
Und
dann ist es auch noch der Raum, ne, den sie dann betritt, wo keine Hasen drin sind. Und das ist dann dieser Raum, der als so der geheimnisvolle Raum in dem Film etabliert wird. Und dazu kommt dann ja auch noch die Musik von Penderecki, die schon Stanley Kubrick in Shining verwendet hat, bei dem verbotenen Zimmer. Ja, also das gibt es alles, aber wir werden es jetzt nicht alles klären können.
Insofern wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dieser Episode, wann immer ihr sie hört, zu welchem Zeitpunkt ihr sie hört, ob morgen, gestern oder heute sein wird. Ich sage liebe Grüße nach draußen und viel Spaß mit in den Empire.
Tschüss, ich grüße mit meiner David-Lynch-Tasse.
Tschüss.